singen dann noch Glaube nur, Glaube nur. Sitzen. Ich möchte nochmals alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen, in dem teuren Namen unseres Herrn, besonders alle, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Doch, ja, Gott segne euch. Dankeschön. Ja, sicher, der Herr segne euch. Wir grüßen auch alle, die jetzt mithören, mitsehen, auf der ganzen Erde, besonders unsere Freunde in Kanada und wo immer sie sein mögen, dass Gott sie alle segnet, mit uns gemeinsam segnet. Wir haben dann noch ein besonderes Gebetsanliegen, ja, mit Sicherheit zwei, drei. Eins für Bruder Charles Kupfer in den Vogesen und auch für seine Frau, dass wir dann besonders beten werden und auch andere Gebetsanliegen, die wir dem Herrn bringen werden, in dem Glauben und der Überzeugung, dass Gott Gebete erhört. Dann auch für unseren geliebten Bruder Freddy Ammann, und ich möchte auch Schwester Wolf heute mit einbeziehen, möchte Bruder Russ mit einbeziehen, möchte doch einige Brüder und Schwestern, die krank sind, die Not haben, in das Gebet mit einbeziehen. Ihr wisst, Bruder Russ ist im Krankenhaus und es ging ihm gar nicht gut, aber ich habe ihn am Freitag besucht und er konnte wieder aufstehen und auch ganz normal sprechen. Wir sind Gott dankbar, dass der Herr sichtbar eingegriffen und unseren Bruder berührt hat. Ja, und auch all die anderen Gebetsanliegen werden wir jetzt dem Herrn bringen. Wir stehen dazu auf. Himmlischer Vater, es war der besondere Wunsch, dass wir diese Anliegen dir bringen, bewusst dir bringen, o Herr. Es wurde zum Ausdruck gebracht, wenn wir hier an dieser Stätte beten, dass du im Himmel erhörst und dass du antwortest, dass du unsere Brüder und Schwestern berührst, dass du sie heilst, gesund machst und befreist. Du bist derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Geliebter Herr, schenk uns in unserer Mitte die Tage der Bibel, die Bestätigung deines Wortes und deiner Gegenwart, in der Gemeinde. Dir sei alles anbefohlen und habe du deinen Weg mit uns allen. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. Ich habe auch Grüße abzugeben von teuren Geschwistern aus Guadeloupe und Haiti. Auch ein Bruder aus Martinique lässt herzlichst grüßen aus Lima, Peru ebenfalls. Es war eine sehr anstrengende Reise. Die Luftfeuchtigkeit in der Karibik ist einfach für uns fast unerträglich. Aber der Herr hat Gnade geschenkt, wirklich Gnade geschenkt. In der größten Versammlung hatten wir wohl etwa 3000 Menschen in Port-au-Prince. Und wir sind Gott einfach dankbar, dass das Wort läuft und ausrichtet, wozu es gesandt wurde, und dass Brüder da sind, die es weitertragen und die geistliche Speise austeilen. Ich habe wohl in all den Jahren in der letzten Versammlung in Port-au-Prince etwas erlebt, das ich auch nicht vergessen werde. Urplötzlich nach dem Schluss stürmten tatsächlich wohl über 100 Brüder und Schwestern auf die Plattform und haben mich buchstäblich umarmt und gedrückt. Und ja, ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Und immer wieder habe ich die Worte gehört, natürlich in französischer Sprache: Gott segne dich, wir sind froh, dass es dich gibt und. Es war eine solche Herzlichkeit, eine so innige Verbundenheit, wie ich sie in dem Maße so sichtbar und spürbar zum Ausdruck gebracht, noch nicht erlebt hatte. Gott hat also insgesamt viel Gnade geschenkt, hat vielen Menschen die Augen geöffnet, das Herz aufgetan und Offenbarung aus Gnaden geschenkt. Auf die Zeichen der Zeit werden wir kaum eingehen können. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ein Blick nach Israel zeigt uns immer wieder neu, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Und wenn Yasser Arafat 1959 gewusst hätte, was aus dem Verein, den er damals in Kuwait gegründet hat, werden würde, wenn die Hamas gewusst hätten, als sie 1987 ihren Verein gründeten und den tatsächlich mit der direkten Erklärung, Israel zu vernichten. Mit der direkten Erklärung, Israel zu vernichten. Wir wissen, Gott hat Israel erwählt über Abraham, Isaak und Jakob, ungeachtet, wie schwer die Wege sind, die das Volk Israel gehen muss. Gottes Erwählung, Gottes Berufung, Gottes Verheißungen bleiben in alle Ewigkeit. Und wir alle wissen, wir werden es nachher gleich lesen, dass Gott sich Israel zuwenden wird. Gott wendet sich der Gemeinde zu und dann auch Israel. Dann haben wir ja alle wohl mitbekommen von Tony Blair, der zur katholischen Kirche zurückgekehrt ist. Am dritten Wochenende im Mai war Bruder Schmidt und ich in Weißrussland und da haben wir in der Pravda gelesen, das Wort Pravda kennt ihr alle, ins Deutsche übersetzt, heißt es Wahrheit, Pravda heißt in jeder slawischen Sprache Wahrheit. Und da hat Putin die Ikone von Maria ausgeteilt oder vorgehalten von dem Obersten der orthodoxen Kirche vor aller Welt geküsst, Maria, die Ikone Marias geküsst und sich so unter alles gebeugt und der Kirche beigetreten. Da stand ganz groß geschrieben, nach 80 Jahren der Trennung haben wir jetzt wieder die Vereinigung. Wir merken, alles vereinigt sich und alles vereinigt sich unter Rom. Brüder und Schwestern, Freunde, wenn wir das kurz erwähnen, dann wirklich mit Schmerz. Denn es geht jetzt darum, dass die Auserwählten aus allen Völkern und Sprachen, aus allen Kirchen und Freikirchen herausgerufen werden, ehe die totale Vereinigung unter Rom geschieht. Wir alle wissen, alle Religionen, alles vereinigt sich unter Rom. Aber unter Christus, dem Haupt der Gemeinde, vereinigt sich die bluterkaufte Schar. Er das Haupt und wir die Glieder. So wie sich alles, ich möchte es fast nicht aussprechen, dem Papsttum unterordnet, so müssen und werden alle wahren Gotteskinder sich Christus, dem Haupt, unterordnen, werden sich in die göttliche Ordnung aus Gnaden einfügen lassen. Dann noch einen Vergleich. Ihr alle habt es sicher auch gelesen. Der Sohn Billy Grahams, Franklin, hat ein Museum für 22 Millionen Dollar gebaut, um alle Etappen des großen Evangelisten Billy Grahams im Gedächtnis festzuhalten. Und ehe die Frau Ruth gerade vor ein paar Tagen starb, hat sie gesagt, nichts als ein großer Zirkus. Menschen setzen ihr Denkmal, aber was tut Gott? Heute geht es nicht mehr darum, was ein Evangelist getan hat, was ein Charismatiker getan hat. Heute geht es darum, was tut Gott durch den Dienst, den er verheißen hat? Was tut Gott in der Gemeinde? Wir alle wissen, Bruder Brenhem hat kein Denkmal gesetzt bekommen. Ein lebendiger Dienst ist für die lebendige Gemeinde. Und die lebendige Gemeinde ist das Resultat des Dienstes. Und was nützt es einem Billy Graham, der großes Ansehen in aller Welt hatte, wenn er jetzt tatsächlich zur Allversöhnungslehre sich gewandt hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass irgendwann alle Menschen selig werden, auch der Teufel? Was nützt es? Die Lehre, in Englisch heißt es Universalism, was nützt es? Brüder und Schwestern, ich habe das nur aus einem Grunde erwähnt, um uns zu zeigen, dass nur Berufung und Sendung, die von Gott ausgeht, im Worte bleibt, vom Anfang bis zum Ende. Es gibt keinen Propheten, keinen Apostel, der mal ausgeschert wäre, der mal etwas gelehrt hätte, dass nicht stimmt, alles, was von Gott gesandte Knechte gelehrt, verkündigt und getan haben, war in völliger Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Und wenn wir den Dienst Bruder Brenhims erwähnen und uns darüber freuen, dass Gott uns die Augen dafür geöffnet hat und direkten Anteil daran nehmen lässt, dann ist das ein Beweis, dass wir nicht an Gott vorbeigegangen sind und auch Gott an uns nicht vorbeigegangen ist, sondern dass es eine Begegnung mit Gott gegeben hat. Und wie ein Liederdichter singt, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet. Gott hat direkt durch sein Wort zu uns gesprochen und sein Wort ist uns Offenbarung im Herzen geworden. Jetzt zwei, drei Stellen, die uns vor Augen führen sollen und auch besonders unseren geliebten Brüdern und Schwestern, die in leiblicher Not sind, die in leiblicher Not sind. Ich weiß nicht weshalb, aber mir ist einfach Jesaja 37 ganz und urplötzlich ins Herz gekommen. Jesaja 37. Und hier lesen wir Vers 16 und 17. Herr der Heerscharen, Gott Israels, der du über den Cheruben thronst, du allein bist Gott über alle Reiche der Erde. Du bist es, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Öffne deine Augen, Herr, und blicke her. Ja, höre alle die Worte, die Sanherib hier hat sagen lassen, um den Lebendigen, Gott zu verhöhnen. Nur im Vergleich, ungeachtet dessen, was Menschen sagen, ungeachtet dessen, was Ärzte sagen. Ärzte haben nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und dann haben wir in Jesaja 38, haben wir dann den Beweis, dass Gott Gebete erhört, und zwar innerhalb kürzester Zeit, am gleichen Tage. Hier Jesaja 38 von Vers 1 bis 5 wird uns ja geschildert, dass der Prophet Jesaja zu Hiskia gesandt wurde und sagen musste, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht wieder gesund werden. Bitte achtet auf diese Formulierung. Du wirst sterben und nicht mehr oder nicht wieder gesund werden. Das hörte sich endgültig an. Das war so und damit hat es sich. Nein, noch nicht. Hiskia wandte sich zum Herrn und betete. Vers 3. Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor dir in Treue und mit ungeteiltem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Hierauf brach Hiskia in lautes Weinen aus. So, Gebet begleitet vom Zerbruch des Herzens mit Tränen vor Gott gebracht und im nächsten Augenblick kam die Wende. So lesen wir in Vers 4. Da erging das Wort des Herrn an Jesaja folgendermaßen: Gehe hin und sage zu Hiskia, so hat der Herr, der Gott deines Ahnherrn David, gesprochen: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. So will ich denn zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Halten wir uns vor Augen, der erste Ausspruch war doch auch: So spricht der Herr. Sage, Hiskia, du wirst sterben und nicht wieder gesund werden. Und dann kommt das Gebet. Das Gebet, das zum Throne Gottes emporsteigt, mit Tränen begleitet. Und dann kommt das: So spricht der Herr. Ich habe dein Gebet gehört, habe deine Tränen gesehen. Ich füge deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzu. Das ist gewaltig. Ich möchte, dass unser geliebter Bruder und auch alle anderen, die in leiblicher Not sind, dem Herrn heute vertrauen. Heute, an diesem Nachmittag, dem Herrn vertrauen. Auch wenn Ärzte sagen, du musst sterben, so und so lange mag es noch dauern, dann kommt das: So spricht der Herr. Du wirst leben und ich werde deinen Tagen noch so und so viele Jahre hinzufügen. Jesaja 38, Vers 15. Was soll ich jetzt sagen, da er mir seine Verheißung gegeben und sie auch ausgeführt hat? Ja, die Verheißung gegeben: Du sollst leben. Die erste, das war keine Verheißung. Das erste war keine Verheißung. Das erste war die Ankündigung: Du wirst sterben. Das zweite war eine Verheißung. Und mit der Verheißung kam die Antwort. Und mit der Antwort kam die Heilung. Habt ihr das verstanden? Das erste war die Ankündigung: Du musst sterben, wirst nicht wieder gesund werden. Und dann kam die Verheißung: Ich habe dein Gebet erhört. Ich habe deine Tränen gesehen. Dann kam die Verheißung: Du sollst leben. Du sollst leben. Ich werde deinen Tagen noch 15 Jahre hinzutun. Das ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. In der Verheißung ruht der Segen. Durch die Verheißung kommt die Antwort über uns und wird offenbar in unserem Leben. Dann hat natürlich Hiskia frohen Herzens sagen können, wie wir schon gelesen haben, in Vers 15, was soll ich jetzt sagen? Ja, nur noch den Herrn loben und preisen. Denn er hat sein Wort bestätigt. Er hat seine Verheißung eingelöst. Und hier hört's bitte noch einmal: Da er mir seine Verheißung gegeben und auch ausgeführt hat, nicht nur gegeben, sondern erfüllt hat. Er hat das, was er verheißen hat, getan. Und dann sagt dieser Mann: Ruhig will ich dahin wandeln, all meine Jahre in der Bekümmernis meiner Seele, o Herr, davon lebt der Mensch und so weiter. Hier liegt die Betonung tatsächlich darauf, dass wenn Gott eine Verheißung gibt, dass die Verheißung erfüllt werden muss. Daran führt kein Weg vorbei. Dann sind wir schon wieder bei all den Verheißungen, die Gott ja gegeben hat. Werfen wir einen Blick auf einige Bibelstellen im Alten und Neuen Testament. Im Vergleich mit Israel und der Gemeinde. Immer und immer wieder müssen wir in Betracht ziehen, dass Verheißungen, die für Israel gegeben worden sind und dort buchstäbliche Erfüllung finden werden, dass Gott diese Verheißungen auch auf die Gemeinde überträgt und das, was er uns verheißen hat, aus Gnaden tun wird. Zacharia 8. Kapitel, Vers 1 bis 3. Zacharia 8 von Vers 1. Weiter erging das Wort des Herrn der Heerscharen an mich folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich bin mit großem Eifer um Zion erfüllt und von heftigem Zorn um seinetwillen entbrannt. Jetzt kommt wieder das So spricht der Herr. So hat der Herr gesprochen, ich kehre nach Zion zurück und will wieder inmitten Jerusalems Wohnung nehmen. Und Jerusalem soll die treue Stadt heißen und der Berg des Herrn, der Heerscharen, der heilige Berg. Hier haben wir eine Verheißung. Wir alle wissen ganz genau, Gott wacht über seinem Wort, über den Verheißungen, um in dem Moment, wo die Zeit erfüllt ist, alles geschehen zu lassen. Hier in Zacharia 8 von Vers 9 steht geschrieben, Zacharia 8 von Vers 9, so hat der Herr der Heerscharen gesprochen. Fasst Mut, die ihr in diesen Tagen die Verheißungen aus dem Munde der Propheten vernehmt, nämlich an dem Tage, wo der Grundstein zum Wiederaufbau des Hauses des Herrn der Heerscharen des Tempels gelegt wurde. Die Verheißungen aus dem Munde der Propheten. Gott hat ja nicht nur durch einen, Gott hat ja durch seine Propheten im Alten Testament alles angekündigt, alle Verheißungen gegeben. Und wir dürfen miterleben, wie er diese Verheißungen erfüllt. Dann können wir tun, wie uns auch im Einleitungswort schon ans Herz gelegt wurde, wir vergessen die Dinge, die hinter uns liegen, die Dinge, die andere betreffen, was da oder dort geschieht, der oder jener tut. Uns geht es um die Gemeinde. Brüder und Schwestern, auch das haben wir sorgfältig mitgelesen. Wir strecken uns nach dem vorgestreckten Ziel aus, das wir im Auge haben und bis ans Ende behalten werden. Hier haben wir gelesen, ich kehre nach Zion zurück und will wieder inmitten Jerusalems wohnen. Schlagen wir die Brücke zum Neuen Testament. Hebräer 12. Kapitel, Hebräer 12. Kapitel, Hier haben wir es in Vers 22. Hebräer 12, Vers 22. Ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zum Blute der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Das Wort des Herrn ist gemäß Jesaja Kapitel 2 von Jerusalem ausgegangen und die Belehrung vom Berge Zion. Wie oft sollen wir es noch sagen? Die Ausgießung des Heiligen Geistes hat im Obersaal auf dem Berge Zion in Jerusalem stattgefunden. Wie oft haben wir es gehört? Der Saal des letzten Abendmahls war der Obersaal, in dem wir 120 versammelt waren. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes fand statt. Die Gemeinde wurde gegründet. Das wahre Wort ist von Jerusalem ausgegangen und die wahre Belehrung vom Berge Zion. Und nun schreibt hier, wir nehmen an, dass es Paulus war, in diesem Hebräerbrief, wir, die Gemeinde, ihr seid zu dem Berge Zion, zu dem Berge Zion. Ihr seid zum Anfang, zum Ursprung zurückgekehrt, zu dem Wort, wie es Gott am Anfang geoffenbart, durch Inspiration geschenkt hat, am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde. Brüder und Schwestern, ich möchte hier nicht vorgreifen, aber beim Bau des zweiten Tempels fehlte das Brustschild Aarons, das Licht und Recht, das Licht und Recht. Und deshalb ist der Befehl ergangen, dass erst dann, wenn jemand kommt und das Recht hat, aufzutreten im Namen des Herrn, ich werde es gleich finden, es steht tatsächlich geschrieben, hier im Esra, dem zweiten Kapitel, Esra, zweites Kapitel, Vers 63, Esra 2, Vers 63. Und der Statthalter hatte ihnen erklärt, dass sie vor dem Hochheiligen nicht essen dürfen, bis wieder ein Priester für die Befragung des Urim und Tummin Orakels da wäre. Wir können vielen Bibelstellen, zumindest einigen Bibelstellen nachlesen, dass Aaron auf dem Brustschild die 12 Stämme Israels getragen hat und dass alle Geräte, ihr könnt es nachlesen, alle Geräte aus Silber und Gold, alles ist zurückgebracht worden aus Babylon nach Jerusalem. Nur das Brustschild nicht. Hier lesen wir es. Esra, 5. Kapitel. Esra, 5. Kapitel, Vers 15. Esra 5, Vers 15. Indem er diesem auftrug, nehmt diese Geräte, gehe hin und lege sie im Tempel zu Jerusalem nieder, dass das Gotteshaus aber soll an seiner früheren Stelle wieder aufgebaut werden. Alles war da. Das Fundament war da. Das Gotteshaus war da. Die Geräte aus Gold waren da. Die Geräte aus Silber. Alles wurde, wenn man den Bericht liest, alles wurde zurückgebracht. Aber wer im Neuen Testament auch im Hebräerbrief nachliest, das, was im Allerheiligsten war, und darauf kommt es an, war nicht da. Hebräer, hier haben wir die Beschreibung dessen, was im Allerheiligsten war. Hebräer, 9. Kapitel, man kann hier von Vers 1 nachlesen, besonders in Vers 3, hinter dem zweiten Vorhang aber liegt der Teil des Zeltes, der das Allerheiligste genannt wird, mit dem goldenen Räucheraltar und der ganz mit Gold überzogenen Bundeslade, in welcher sich der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons befinden. Hier ist die Beschreibung vom Allerheiligsten. Mir geht es heute um Folgendes. Der Tempel kann gebaut werden. Alle Geräte können auf ihren Platz gestellt werden. Wenn aber das Übernatürliche nicht geschieht und nicht offenbar wird und das Übernatürliche geschah, indem das Licht hervorleuchtete aus dem Brustschild, das Aaron trug. Wenn das, was gesagt wurde, stimmte, dann strahlte das Licht hervor. Deshalb heißt es Licht und Recht. Das Licht hat auf übernatürliche Weise natürlich sichtbar bestätigt, dass das, was gesagt wurde, richtig ist. Wenn irgendjemand kam und etwas sagte, hätte auch so spricht der Herr sagen können, und es blieb dunkel. Der Mann wurde weggeschickt. Der wurde weggeschickt. Der hat nicht im Namen des Herrn, nicht im Auftrage Gottes geredet. Die wussten ganz genau, in den Tagen Moses, die Rechtsprechung war Gottes, nicht die Sache eines Menschen. Aaron konnte das Brustschild tragen mit den 12 Edelsteinen, die ja die 12 Stämme repräsentierten. Aber die Antwort, das Licht, die Bestätigung, die konnte nur Gott geben. Und Brüder und Schwestern, darauf kommt es jetzt an. Nicht nur äußerlich alles in den rechten Stand gebracht zu haben, sondern dass Gott seine Bestätigung auf übernatürliche Weise aus Gnaden geben könnte, dass die Gemeinde diese Bestätigung erfährt. Und dann wissen wir, Gott, der Herr, ist gegenwärtig. Kommen wir noch ganz kurz auf die letzten 100 Jahre. In den vergangenen 100 Jahren ist der Geist Gottes ausgegossen worden. Und der Anspruch wird tatsächlich gestellt, dass alle 9 Geistesgaben durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Gemeinde zurückgebracht wurden. Aber das Brustschild, die Lehre der 12 Apostel, und das müssen wir im Vergleich mit dem Alten Testament einmal sehen. Und dann gehen wir zu Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel. Da wurde dies und das vorgetragen über Beschneidung und so weiter. Und dann kamen die Apostel und die Ältesten mit der Gemeinde zusammen. Und dann steht geschrieben, es ist des Heiligen Geistes und unser Beschluss. Gott gab die Antwort. Und dann ist hinzugefügt worden, und damit stimmen alle Propheten überein. Halleluja. Dahin muss es kommen, dass alle Propheten mit dem, was gelehrt wird, übereinstimmen. Dass eine Übereinstimmung mit allen Propheten, mit allen Aposteln, mit allem, was im Alten und Neuen Testament geschrieben steht, dass eine völlige Harmonie und Übereinstimmung gefunden wird aus Gnaden. Wenn wir noch ganz kurz auf Apostelgeschichte, das 4. Kapitel und dann 2, 3 Bibelstellen kommen können, die uns vor Augen führen, wie wichtig es ist, dass der Grund richtig gelegt wird. Hier lesen wir in Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel, Vers 11 und 12, dieser, Bezug nehmend auf Jesus Christus, unseren Herrn, ist der von euch Bauleuten verworfene Stein, der zum Eckstein geworden ist. Die Bauleute haben den Stein, den kostbaren Eckstein, verworfen, haben sich an ihm gestoßen. Nun ist aber, gemäß Sacharja 4, der Eckstein auch der Schlussstein. Er ist Alpha und Omega. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Wir sehen dann im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel, hat der Apostel darüber geschrieben, hier sind einige ganz, ganz wichtige Aussprüche. 1. Petrus, 2. Kapitel, Vers 5. So werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Es geht also nicht nur darum, dass Paulus schreiben konnte, ich habe den Grund bei euch gelegt, einen anderen Grund kann niemand legen. Der Grund ist ja das Fundament. Jetzt kommt der Aufbau. Er der Eckstein. Wir, die lebendigen Steine, die auferbaut werden zu einem Tempel Gottes im Geist, um geistliche Opfer in göttlicher Harmonie und Übereinstimmung mit dem Worte Gottes darbringen zu können, um so die göttliche Bestätigung und Antwort zu empfangen. Ich lese noch einmal Vers 5. So werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Dann springen wir zu Vers 7. Euch also, die ihr Vertrauen habt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Es ist wirklich so, dass wer im Ungehorsam bleibt, ist dazu bestimmt, sich zu stoßen. Ganz gleich, was es sein mag, wer selber nicht im Gehorsam zu Gott und seinem Worte ist, wird sich stoßen an allem, was nur da sein kann. wer selber im Gehorsam und Glauben in den Wegen Gottes wandelt, wird sich nicht stoßen, sondern wird als lebendiger Stein mit auferbaut werden. Und dann nehmen wir uns alle an, wie Christus uns aus Gnaden angenommen hat, und dürfen zu diesem göttlichen Tempel im Geiste auferbaut werden, um geistliche Opfer darzubringen. Es gibt noch zwei Bibelstellen, die die Grundsteinlegung noch einmal beleuchten. Die eine ist in 1. Korinther, dem 3. Kapitel. 1. Korinther, 3. Kapitel. Und hier ist es Vers 10. Nach der mir von Gott verliehenen Gnade habe ich als kundiger Baumeister den Grund bei euch gelegt. Ein anderer baut darauf weiter, jeder aber möge zusehen, wie er darauf weiter baut. Aber zu diesem Wort gehört ganz einfach 2. Timotheus, 2. Kapitel, um uns vor Augen zu führen, dass es der von Gott gelegte Grundbau sein muss. Und so kommen wir zum Ursprung wieder zurück. 2. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 18 oder schon 19. Denn der feste, von Gott gelegte Grundbau. Paulus sagt, ich habe den Grund bei euch gelegt. Salomo tat alles nach den Maßen, die Gott angegeben hatte. Moses tat alles, wie Gott es ihm auf dem heiligen Berge gezeigt hat. Jetzt ist Christus der Grundstein und Paulus sagt, ich habe den Grund bei euch gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen und das ist Jesus Christus. Und hier wird er als göttlicher Grundbau bezeichnet. Ich lese noch einmal 2. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 19. Doch der feste, von Gott gelegte Grundbau bleibt trotzdem bestehen. Vorher wird ja mit Jannes und Jambres und mit einigen abgerechnet, mit Hymenäus und Philetius und mit Leuten, oder nachher in Kapitel 3 wird mit Jannes und Jambres abgerechnet, mit Brüdern, die aus dem Geleis herausgekommen sind, die einfach Schriftdeutungen gegeben und das Wort verlassen haben. Und danach schreibt der Knecht Gottes im Auftrage des Höchsten, ungeachtet dessen, was Philetius, was Hymenäus, was der oder jener sagt, ungeachtet dessen, der von Gott gelegte Grundbau bleibt trotzdem bestehen und trägt das Siegel, diese Inschrift, der Herr kennt die Seinen und es halte sich von der Ungerechtigkeit fern, jeder, der den Namen des Herrn nennt. Die Wahrheit bleibt bestehen, ungeachtet all der Deutungen. Und Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, ob es hierhin gehört, aber mir wird der große Vorwurf gemacht von mindestens 90% derer, die vorgeben, na, vielleicht hochgegriffen, vielleicht etwas weniger, die Botschaft zu glauben, dass ich nicht glaube, dass der Herr 1963 gekommen ist. Das ist der größte Vorwurf, der mir gemacht wird, von allen Leuten, die in der ganzen Welt herumreisen und sozusagen Unheil stiften. Wie kann ich glauben, dass der Herr 1963 gekommen ist. Wenn da am 28. Februar noch gar nicht die Öffnung der Siegel stattgefunden hatte, die geschah doch erst im März. Und nur weil Bruder Branham einen einzigen Ausspruch gemacht hat, der siebente Gemeindeengel ist auf Erden zur Zeit dieses Kommens. Aber doch nicht der Wiederkunft Jesu Christi. Und das muss man einfach auseinanderhalten. Und ich sage das nicht mir zugute. Ich danke Gott dafür, dass ich tatsächlich das große Vorrecht hatte. Und das hat Gott so geführt und niemand anders. Dass ich den Dienst Bruder Branhams, ich sage heute, von 1955 ununterbrochen folgen konnte bis zu seinem Heimgang. Dass ich einfach Dinge mitbekommen habe, gewusst habe, gehört habe, aus seinem Munde gehört habe. Wenn er zum Beispiel von den sieben Donnern spricht, dann bezieht er sich tatsächlich auf das große Ereignis vom 28. Februar und 63. Und ich höre es mit meinen eigenen Ohren. Er klopft siebenmal. Das siebte Mal hat er unterlassen. Ich habe gezählt. Er hat nur sechsmal geklopft. Das siebte Mal fehlt. Aber er wollte siebenmal auf das Pult schlagen und sagte, das mit den Donnern war so gewaltig. Und dann klopft er, wie gesagt, sechsmal auf das Pult. Und dann bezieht er sich auf die Erscheinung des Herrn in der Wolke. Ja, zu der Zeit war der siebente Gemeindeengel doch auf Erden. Was wollen die Brüder von mir? Sie sollen Buße tun, sich bekehren oder nach Hause gehen, aber das Volk nicht irreführen, sondern das Wort Gottes respektieren und die göttliche Ordnung respektieren. Gott möchte nicht, dass noch einmal Verirrung und Verwirrung kommt, sondern er möchte uns den gesamten Aufbau zeigen. Und sonderbarerweise habe ich auf dieser Rundreise durch die Karibik und Südamerika noch einmal 8 oder 9 Predigten Bruder Branhams gehört, auch Anfang der 60er Jahre. Und es hat mich einfach mit tiefer Freude erfüllt, dass dieser Gottesmann mir damals anvertraut hat, was wohl niemand anders gehört hatte. Ihm war der Reisepass abgenommen worden, hat er mir persönlich gesagt. Er konnte das Land nicht verlassen. Man hat $340.000 von ihm als Nachzahlung verlangt. All die Schecks waren auf seinen Namen ausgeschrieben und seine Unterschrift war darunter, obwohl er sie im Missionskonto eingelöst hat, hat der Tax Office ihn dafür zur Kasse bitten wollen, hat er mir persönlich gesagt. Und dann hat er mir auch gesagt, dass Fred Softman seine Farm in Kanada verkauft hat und die Einigung war auf $40.000. Und in dieser Predigt bezieht sich Bruder Branham in aller Öffentlichkeit darauf und sagt, 16 Jahre wollen Sie mir die Steuer nachbezahlt haben und erklärt das alles in Einzelheit. Mir hat Bruder Branham das im Dezember 1962 gesagt. Aber nicht nur das, sondern für mich, und ich spreche nicht in meinem Namen, das habe ich nicht nötig, aber Gott hat es bewiesen, dass nach dem Heimgang Bruder Branhams diese göttliche Botschaft kristallklar verkündigt wurde in alle Welt. Und für mich ist es natürlich manchmal doch mit Schmerz verbunden, wenn immer wieder neue Deutungen hervorgebracht werden, neue Trennungen, neue Richtungen hervorkommen. Das ist für mich schmerzlich und ich lese dazu nur noch aus Epheser dem vierten Kapitel, um uns zu zeigen, dass die Dienste, die Gott in die Gemeinde gesetzt hat, ja nie und nimmer eine Teilung, eine Spaltung gebracht haben, sondern immer und ewig zum Aufbau der Gemeinde gedient haben. Und ich sage es auch vor Gott dem Herrn und vor euch und vor der ganzen Welt. Platz ist für jeden Dienst, den Gott in die Gemeinde gestellt hat. Für jeden Bruder, der einen Auftrag hat. Hier ist die Plattform, in Krefeld ist die Plattform, in der ganzen Welt ist die Plattform. Wer einen Dienst von Gott hat, führe ihn aus und wir alle werden uns darüber von Herzen freuen. Aber ein Dienst wird nicht ausgeführt im Gegeneinander, ein Dienst wird ausgeführt im Miteinander. So wie die Heilige Schrift es sagt, wird ein Glied geehrt, dann freut sich doch der ganze Leib mit. Und hat jemand einen Auftrag des Lehrens, soll er lehren. Ist jemand Evangelist, soll er evangelisieren. Was immer die Aufträge sein mögen. Hier in Epheser, dem vierten Kapitel, hören wir noch schnell diese herrlichen Verse, direkt von Vers 1. So ermahne ich denn, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen. Bruder Graf kann sich an den Satz erinnern, die Bruderliebe darf nie verletzt werden. Die Bruderliebe ist die Krönung, die Gott uns nach der allgemeinen Liebe aus Gnaden geschenkt hat, so dass wir alle Brüder von Herzen lieben können. Und dann geht es hier weiter und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes. Hier geht es um die Einheit des Geistes. Durch das Band des Friedens zu erhalten. Jede biblische Belehrung verbindet uns mit Gott und untereinander. Jede eigene Deutung trennt uns von Gott und trennt uns voneinander. Und das müssen wir einfach einmal zur Kenntnis nehmen und wissen, Gott ist nur in seinem Wort und in keiner einzigen Deutung. Dann haben wir hier im nächsten Vers, ihr seid ein Leib und ein Geist, wie ihr auch bei eurer Berufung aufgrund einerlei Hoffnung berufen worden seid. Dann kommt's. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Kommen wir nach diesem Vers noch schnell auf den Gedanken zurück. Ich habe vorhin gesagt, um die Jahrhundertwende kam die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gaben wurden offenbar. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg kam Licht und Recht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, durch den Dienst Bruder Brennens, war die Lehre der Apostel doch zurückerstattet in der Gemeinde. Das Licht ging auf in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie sind alle weitergegangen, aber du und ich, die wir dazu bestimmt waren, in dieser Zeit das Wort der Wahrheit zu hören, uns ist das Licht aufgegangen, mitten in der Finsternis, und die Offenbarung wurde zum Licht. Ihr wisst, ich habe es ja schon gesagt, wenn man von den sieben Donnern spricht, dass es eine Offenbarung ist und ein Geheimnis ist. Nein, es ist alles so, wie es geschrieben steht. Und ich sage es noch einmal, ich verabscheue wirklich jede Deutung. Ich kann nichts dafür. Ich werde mich dafür nie entschuldigen. Für mich bleibt nur Gottes Wort in alle Ewigkeit. Alle Fummelei mit Schriftstellen, die kann ich nicht ertragen. Also hier sehen wir, dass Gott eine Gemeinde hat. Sie ist Grundfeste, Säule der Wahrheit. Sie ist ein Herz und eine Seele. Sie begann zu Jerusalem auf dem Berge Zion. Durch einen göttlichen Eingriff, der Himmel tat sich auf. Der Heilige Geist kam herab. Die Kraft Gottes wurde offenbar. Die erste Predigt gehalten. Und die ersten Menschen wurden gläubig und ließen sich auf den Namen Jesu Christi taufen. Das war der Anfang. Das ist das Licht, das Gott gegeben hat. Und sind wir ehrlich, alle großen Evangelisten, die Ruf, Rang und Namen weltweit bekommen und erreicht haben, sind alle in der Trinitätslehre geblieben, sind alle in der Trinitätstaufe geblieben, sind alle im alten System geblieben. Und Bruder Brenham, als der Verachtetste unter allen, die Gott gesandt hat, im 20. Jahrhundert, trat auf. Und er war ein Mann von Gott gesandt, mit dem Worte Gottes, an das Volk Gottes. Und da kann man nur immer wieder neu sagen, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und hier kommen wir wieder noch schnell auf den Punkt. Mose bekam zwei Zeichen, Bruder Brenham bekam zwei Zeichen. Und Brüder und Schwestern, ich bin so weit, dass ich Gott darum bitte, dass er sich uns so offenbart, nicht nur im Geiste, sondern dass der Engel des Herrn sich um die lagert, die ihn fürchten, und dass er seine Macht und Herrlichkeit offenbart, dass wir nicht nur glauben, sondern dass wir, wie wir in Hiskia gelesen haben, er hatte die Verheißung, du sollst sterben, war keine Verheißung. Das war die Ankündigung. Die Verheißung war, du sollst leben. Brüder und Schwestern, Gott hat uns Verheißungen gegeben. Und die glauben wir von ganzem Herzen. Wir glauben, dass die Botschaft alle Verheißungen des Wortes Gottes einbezieht, den ganzen Heilsplan unseres Gottes überschaubar uns vor Augen stellt, und wir sind tatsächlich wie nie zuvor in das Wort hineingeführt worden. Jetzt lasst uns dafür Sorge tragen, dass wir einander annehmen, wie Gott uns in Christus angenommen hat, darauf achten, dass wir im Worte bleiben und keiner Deutung zum Opfer fallen. Nach dem Text, den wir schon gelesen haben, steht dann geschrieben, der hinaufgefahren ist derselbe, der zuerst hinabgefahren ist. Und er ist hinuntergefahren, hat alles besiegt, Tod, Satan und Hölle, und ist auferstanden am dritten Tage. Hier steht es in Vers 10, Epheser 4, Vers 10. Und er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Und er war's, der doch gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und danach, gerade danach steht in Vers 11, und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern. Und wozu? Zu trennen? Nein, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Und dann die Zielsetzung dieser Dienste besteht darin, wie es uns im nächsten Vers gesagt wird, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Bitte sagt nicht, das ist nicht möglich. Wenn es hier geschrieben steht, dann sorgt Gott dafür, dass es bei uns geschieht. Das bringst du nicht mit, das bring ich nicht mit, das vermagst du nicht, das vermag ich nicht. Aber Gott, der solche Verheißungen gegeben hat, bis sie alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, nicht wie Kinder von jedem Wind der Lehre hin und her geweht und bewegt, sondern standhaft geworden sind und in das Mannesalter Christi hineinwachsen. Hier steht sogar in die Fülle des Wuchses Jesu Christi. Und danach steht der Vers, denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf ihre Führung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umher getrieben werden. Vielmehr sollen wir die Wahrheit übend, in Liebe, in allen Stücken, in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht sich durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Gliedes entspricht, das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. Das ist eine Gesamtbeschreibung der Dienste, die der Herr in die Gemeinde gesetzt hat. Und Brüder und Schwestern, sagen wir es noch zum Schluss, wenn wir glauben, dass Gott uns eine Botschaft gesandt hat, damit alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht wird, dass alles göttlich geordnet wird, für uns überschaubar, übersichtlich, nachvollziehbar, jede Lehre, die uns gebracht wurde, ist doch klar, nicht eine einzige Offenbarung, die Gott durch den Dienst Bruder Brennens geschenkt hat, ist uns dunkel geblieben und müsste erklärt werden. Auch der Sündenfall braucht doch nicht erklärt zu werden. Wir alle wissen doch, dass wir durch natürliche Zeugung und natürliche Geburt in diese Welt hineingekommen sind und deshalb in Sünden geboren, von Gott getrennt, dem Tode preisgegeben. Und deshalb ist es doch sehr logisch sogar, dass der Herr der Herrlichkeit aus der Geistleiblichkeit in die Fleischleiblichkeit kommen musste, einen Leib von Fleisch und Blut annehmen. Und deshalb ist er sofort in die Versuchung hineingetragen worden und hat die Versuchung bestanden. Eva und Adam haben sie nicht bestanden. Der zweite Adam, Jesus Christus, hat sie bestanden. Und er, der Sohn Gottes, hat hier in seinem Fleischesleibe das Blut fließen lassen am Kreuz auf Golgatha, das Blut des neuen Bundes, um den Tod dann zu besiegen und zu erlösen und das ewige Leben aus Gnaden zu schenken. Der Sündenfall ist sogar sehr logisch, denn nur der Sündenfall hat ja die Rettung notwendig gemacht. Und nur weil der Sündenfall im Leibe von Fleisch und Blut geschah, musste die Erlösung aus dem Fall im Leibe von Fleisch und Blut geschehen. Und deshalb war Gott in Christus und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Wo ist da das Problem? Das Problem ist bei den Leuten, die nicht lang genug zuhören. Und ich sage euch, es ist einfach nötig, besonders dann, wenn, wie bei Bruder Branham, wenn er dann noch dahinter fügt, es ist, so spricht der Herr. Dann wird's ganz ernst. Dann wird es ganz ernst. Und das hat Bruder Branham, was den Sündenfall betrifft, getan. Er sagte, das ist, so spricht der Herr. Wir alle wissen, aber wir brauchen es auch nicht zu erklären. Wir brauchen darüber auch gar nicht zu streiten oder irgendjemand davon zu überzeugen. Ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Wichtig ist, dass wir besonders als dienende Brüder die Einheit im Geiste erhalten, dass jeder seinen Platz findet, denn erst wenn die Dienste ihren Platz gefunden haben und durch die Dienste die Einheit in der Gemeinde erreicht wird, werden alle Glieder untereinander diese göttliche Einheit spüren und sie miterleben und den Aufbau in der Liebe Gottes persönlich auch haben und erleben. Ich glaube nicht, dass wir noch zusammenfassen brauchen. Wir sagen es, wie es ist. Gott hat sein Volk gnädig angesehen. Er hat seine Verheißung eingelöst, hat seinen Propheten gesandt. Natürlich könnte man fragen, wie könnt ihr wissen, dass er es war? Hätte es nicht Mr. So-und-so sein können oder irgendjemand anders? Wie wisst ihr das? Wie wusste es Mose? Wie wusste es das Volk Israel? Wie wusste es Paulus? Wie wussten es die Propheten und die Männer Gottes? Erstens gab es immer eine himmlische Berufung. Zuerst hat Gott selbst mit seinen Männern, mit den Propheten gesprochen, hat ihnen die Sendung gegeben. Und dann hören wir, wie Bruder Branham im Januar 1950 in Houston, Texas sagte, er, der mich gesandt hat, wird Zeugnis für mich ablegen. Und siehe da, die Wolken- und Feuersäule neigte sich herab. Und Mr. Ayers und Mr. Kipperman waren überwältigt, haben ihn um Mitternacht im Hotelzimmer aufgesucht und haben gefragt, ob er denn wüsste, dass ein übernatürliches Licht über ihm sei. Und Brüder und Schwestern, wir haben euch keine Geschichten erzählt. Wir haben von dem berichtet, was Gott getan hat. Und ich sage euch, wer verachtend daran vorbeigeht und die übernatürlichen Bestätigungen, das muss man in diesem Fall in der Mehrzahl sagen, nicht nur eine Bestätigung, sondern die immer und immer wieder neuen Bestätigungen durch das So spricht der Herr, durch die direkte Gegenwart des Engels des Herrn, von dem Bruder Branham sagte, er steht nicht weiter als 2 Fuß neben mir, und zwar auf meiner rechten Seite. Er, derselbe Herr, der sich in den Tagen Moses geoffenbart hat, ist derselbe, der sich in unseren Tagen geoffenbart hat. Und immer wieder hat Bruder Branham betont, dasselbe Licht, dieselbe Feuersäule, dieselben Wolkensäule ist jetzt herabgekommen und. Wir glauben es, wir haben es weitergegeben, in die ganze Welt hinausgetragen, dass Gott sein Volk gnädig heimgesucht, Amen, über seinen Verheißungen gewacht hat und sie vor unseren Augen erfüllt hat. Und dass Bruder Branham 41 Mal gesagt hat, dass nicht er, sondern die Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Auch dafür kann ich nichts. Gott hat alle seine Propheten genommen, hat all seine Apostel genommen, aber das ihnen geoffenbarte Wort ist uns geblieben und ist uns heilig. Und wir danken Gott, dass er einen Propheten, einen Mann gefunden hat, nach seinem Herzen, irdisch gesehen, sehr einfach, aber von Gott aus betrachtet, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann von Gott gesandt, mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Nur eine Frage, habt ihr vorhin den Vergleich verstanden? Wenn Brüder behaupten, der Herr sei schon gekommen, weil Bruder Brenim sagte, zur Zeit dieses Kommens ist der siebente Gemeindeengel auf Erden. Ich wünschte, und vielleicht werde ich es tun, dass ich die Zitate, die gerade diesen Punkt betreffen, doch noch einmal veröffentliche, um den Leuten den genauen Zusammenhang zu zeigen aus der Heiligen Schrift. Ihr werdet staunen. Gott ist ein treuer Gott. Wir haben nichts gewusst. Ich habe genauso viel gewusst wie ihr und ich, wie ich, wir alle. Aber Gott hat uns in all den Jahren von Klarheit zu Klarheit, von Wahrheit zu Wahrheit, von Licht zu Licht, Gott hat uns geführt. Und wir haben erkannt, das Licht und Recht, das Brustschild ist einfach da. Wenn jemand predigt, dann muss das Licht hervorleuchten aus der Lehre, die in der Heiligen Schrift gefunden wird. Wenn das Licht nicht hervorleuchtet, vergisst es, vergisst es. Gott, der Herr, segne uns. Er sei mit uns. Er helfe uns. Gedenkt seines Werkes. Gedenkt meiner. Gedenkt aller Brüder, die am Worte dienen. Der Herr trägt den Sieg davon. Ich lese euch nur noch einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium, dem 12. Kapitel. Und das möge, wie es damals am Anfang, auch jetzt am Ende war und offenbar werden. Matthäus, 12. Kapitel, Vers 20 und 21. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er das Gericht oder das Recht siegreich, bitte höre zu, siegreich durchgeführt hat. Und auf seinen Namen werden die Heidenvölker ihre Hoffnung setzen. Wir haben unsere Hoffnung auf ihn, auf sein Wort, auf seinen Namen gesetzt. Und er wird sein Werk siegreich vollenden auf den Tag seiner Wiederkunft. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir vielleicht doch wieder den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. Oh, wie herrlich ist Gottes Wort. Halleluja.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du.
Lasst uns die Häupter geneigt halten. Ich möchte fragen, ob wir besondere Gebetsanliegen haben, die wir dem treuen Gott bringen können. Erinnert euch an das Wort, das Gott durch den Propheten Jesaja an Hiskia gerichtet hat. Und da, wo keine Hoffnung mehr ist, und wir uns im Gebet, im Glauben, sogar unter Tränen zu Gott wenden und ihn anrufen, da erhört er uns aus Gnaden. Teure Brüder und Schwestern, erkennet, dass Heilung ein Teil der Erlösung ist. Am Kreuz auf Golgatha geschah doch beides, die Erlösung durch das Blut und dann in seinen Wunden seid ihr geheilt worden. Beides geschah am gleichen Tage, zur gleichen Stunde, am gleichen Ort für uns alle, am Kreuz auf Golgatha. Rettung und Heilung ist Gottes Werk, Erlösungswerk, das geschehen ist. Möge es unser Bruder heute im Glauben annehmen, mögen es alle anderen tun und Gott bei seinem Worte nehmen. Gott ist treu. Wir nehmen kein Nein, nur ein Ja an, denn Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. Wir loben und preisen den Herrn, unseren Gott. Wie viele möchten in das Gebet mit einbezogen werden? Im Kurs dann doch immer wieder, es sind doch immer wieder einige. Lasst uns jetzt einfach beten. Großer Gott, wir machen es wie Hiskia. Wir schauen nicht auf uns und hören auch nicht auf das, was die Ärzte sagen. Wir schauen auf dich, den ewig treuen Gott. Wir schauen auf zu dir, unserem Herrn und Erlöser. Du hast dich schlagen lassen. Du hast dein Blut vergossen. Es geschah für mich, für uns, für alle, die sich jetzt der Fürbitte empfohlen haben. Und in deinem Blute sind wir alle erlöst. In deinen Wunden sind wir alle geheilt. Mach es offenbar, o Herr. Bestätige dein Wort durch Rettung der Seele und Heilung des Leibes zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Du bist derselbe, gestern, heute und derselben Ewigkeit. Ich danke dir schon heute, geliebter Herr, für die Zeugnisse, die wir hören werden von dem, was du Großes getan hast. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt und gepriesen sei der Herr unser Gott, jetzt und in alle Ewigkeiten. Halleluja. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Wer hat ein Lied vorzuschlagen? Wie viel? Moment. 380. 380 ist wohl als erstes vorgeschlagen worden. 380. Keiner wird zu schaden. Amen. Passt. Sehr gut. Schön. Ja, 380. Gott segne alle Geber und auch die Gaben. Yeah. Dazu sagen wir Amen. Sein geoffenbartes Wort ist unseres Fußes Leuchte geworden. Wir danken Gott von Herzen dafür. Glaubt es, und sofern ihr es glaubt, wird es euch geoffenbart. Gedenkt meine, gedenkt unser, die wir ausziehen, das Wort zu verkündigen. Gedenkt unser in euren Gebeten. Unser treuer Herr, sei mit uns allen. Wir stehen noch auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade und Treue. Wir danken dir, dass geschrieben steht, wenn ihr in meinem Worte bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wir danken dir für all die Worte der Schrift, die wir gehört, die wir aufgenommen, die wir glauben dürfen. Wir danken dir dafür, auch dafür, dass du uns Anteil haben lässest an dem, was du für unsere Zeit verheißen hast. Geliebter Herr, du Gott Israels, wir sehen dein Volk Israel in Not. Wir sehen deine Gemeinde in Not. Doch wir schauen auf zu dir. All unser heimlich Grämen soll doch ein Ende nehmen. Durch eine Antwort von dir, o Herr, wie bei Hiskia. Also spricht der Herr, großer Gott, dein Wort ist so, spricht der Herr. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir spüren, dass du zu uns gesprochen hast. Und ich bitte mit ehrlichem Herzen, schenk allen Brüdern, die sich auf dich, auf deinen Propheten, auf die Botschaft berufen, die Gnade, dass sie sich an deinem Worte allein orientieren, dass dein Wort das Letzte, das Absolut sein und bleiben möchte in Ewigkeit. Schenk uns die Gnade, dein Wort richtig einzuordnen, wie du durch Paulus an Timotheus sagen ließest, sei ein Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Geliebter Herr, ich bitte für all meine Brüder, die hier und da in eigene Deutungen abgewichen sind. Ich bitte dich, schenk Gnade zur Umkehr, schenk Gnade zur Orientierung in deinem Wort, in Übereinstimmung mit der Botschaft, in Übereinstimmung mit dem Wort. Denn beides stimmt überein. Das Wort ist die Botschaft und die Botschaft ist das Wort mit allem, was geschrieben steht. Geliebter Herr, wir bitten dich jetzt darum, habe du deinen Weg mit Israel, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde. Wie wir gelesen haben in Sacharja 8, du hast verheißen, ich kehre nach Zion zurück. Du hast verheißen, dein Werk mit der Gemeinde aus den Nationen zum Abschluss zu bringen und dich dann Israel zuzuwenden. Geliebter Herr, so steht's in Apostelgeschichte 15, so steht's in Römer 11, so steht's im Alten und Neuen Testament geschrieben. Großer Gott, nimm heute unseren einmütigen Dank hin. Wir bedanken uns bei dir, dass wir Gnade vor dir gefunden haben, dass du zu uns geredet und uns dein Wort durch deinen Heiligen Geist geoffenbart hast. Und wir bitten dich, schenk uns die Gnade, in Worte zu bleiben und Anteil daran zu haben, wenn du siegreich dein Werk vollendest. Damals hast du das geknickte Rohr nicht abgebrochen. Du hast niemanden abgewiesen, keinen zurückgestoßen. Jeden Sünder hast du angenommen, jedes Kranken hast du dich erbarmt und hast geheilt. Geliebter Herr, auch jetzt wird niemand zu Schanden werden, der sein Vertrauen auf dich setzt. Und schenk jetzt allen die Gnade, es als Offenbarung für sich persönlich im Glauben anzunehmen und das zu erleben, was du verheißen hast. Dir, dem allmächtigen Gott, sage ich Dank für diesen Tag, den du gemacht hast. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Singen wir heute ruhig, dies ist der Tag.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, nicht gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Amen. Der Gnade des Herrn befohlen, bis zum nächsten Mal.